Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kalt 90, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist wieder eine Woche rum mit Wintersport, gab wieder einiges darüber zu berichten und deswegen wollen wir uns natürlich dann nicht lange aufhalten. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und bei mir ist natürlich mein lieber Kollege Lukas Sager von Spux Österreich. Hallo Lukas.
Servus.
Ja, Lukas, es gab wieder einiges an Sport dieses Wochenende. Wir machen mal den Auftakt in Lahti, im finnischen Lahti, wo die Skispringer ihren Weltcup abgeflogen haben. Und da gab es direkt am Samstag den großen Sieg der Österreicher, der erste Sieg im Teamspringen seit 2017.
Ja, genau. Seit fast 2 Jahren ist es mal wieder soweit. Und man könnte fast sagen, Gregor Schlierenzauer kehrt zurück und Österreich gewinnt sofort wieder. Also es war aus österreichischer Sicht der erste Weltcup seit einigen Wochen von Gregor Schlierenzauer und er wurde sofort aufgestellt für den Teamwettbewerb, war dort als zweiter Springer unterwegs. Man muss auch sagen, wenn man auf die Weiten blickt, auf die Punkte blickt, war er wirklich auch der schlechteste eigentlich von den vier. Aber er hat trotzdem seinen Teil dazu beigetragen, natürlich, dass die Österreicher da sich durchgesetzt haben. Und wie haben sie das geschafft? Sie haben wirklich mannschaftlich eben 8 astreine Sprünge eigentlich gezeigt. Also sie waren alle richtig stark. Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Heiberg und Stefan Kraft lautet das Team. Philipp Aschenwald, eigentlich ein bisschen die Überraschung von diesem Wochenende, hat sich sehr stark präsentiert. Und aus meiner Sicht kommt er da jetzt wirklich noch spät, aber doch auch ins Spiel für einen Startplatz bei der WM. Michael Heiböck hat wirklich sowohl am Samstag beim Team als auch am Sonntag beim Einzelspringen jeweils einen sehr guten Sprung gezeigt und Stefan Kraft, der ja nach seinen Weltcup-Siegen im Jänner jetzt wieder ein bisschen nachgelassen hat, aber trotzdem im Teamspringen auch den Sieg heimgebracht hat. Also das war wirklich eine vielversprechende, eine motivierende Darstellung von den ÖSV-Adlern.
Genau, das muss man auf jeden Fall sagen und das haben sie sich dann auch am Ende verdient geholt, weil die anderen Teams ein bisschen natürlich geschwächelt haben, klar, aber trotzdem soll die Leistung der Österreicher auf keinen Fall schmälern. Insgesamt die schlechteste Weite 117,5 Meter, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Gucken wir uns auf die zweite Platzierung, Deutschland, Karl Geiger, Richard Freitag, Andi Wellinger, Stefan Laie. Das war solide, Karl Geiger war mit Sicherheit der Beste mit 129,5, 130,5, wirklich 2 Top-Sätze gezeigt. Ja, und Freitag, Wellinger hatten jeweils einen dabei, der nicht so funktioniert hat. Bei Laie war das wirklich sehr solide, aber das hat am Ende dann nicht gereicht, um ja die Österreicher zu besiegen, um dort den zweiten Sieg einzufahren, nachdem man ja schon in Zakopane gewonnen hat. Ist dort nur Zweiter geworden, Platz 3, die Japaner. Vor, ein bisschen überraschend, nur auf Platz 4 für die Polen, Lukas. Jakob Wolnin, derjenige, der mit Piotr Schüler, David Skubacki und Kamil Stoch gesprungen ist. Also die Polen hatte ich eigentlich weiter vorne.
Ja, da war es auch dann wirklich Jakob Wolny, der ein besseres Ergebnis eigentlich verhindert hat. Ein Sprung auf 112 Meter, ein Sprung auf 106 Meter. Da hat er eben immer schon einen Abstand aufreißen lassen müssen, wenn man da auf Karl Geiger blicken. Eine relativ aggressive Aufstellung eigentlich von den Deutschen, die wirklich dann eigentlich ihren stärksten Mann gleich zu Beginn ins Rennen schickten oder auf die Schanze schickten. Und das haben dann eben die Polen nicht mehr aufholen können. Kamil Stoch aber natürlich über dieses Wochenende gesehen, hat sich exzellent repräsentiert, dann am Sonntag das Einzelspringen gewonnen, David Kubacki auch in richtig starker Form, aber du brauchst eben natürlich für so ein Mannschaftsspringen immer 4 Springer und ich würde gerne auch noch die Norweger erwähnen, die dann sogar nicht einmal in den zweiten Durchgang gekommen sind, die sind noch auf Platz 9 abgerutscht. Da hatte Andreas Sternen ja im Training, im Probedurchgang einen Sturz, war dann dadurch merklich verunsichert. Die Aufstellung, da konnte man nichts mehr ändern. Andreas Sternen war vorgesehen, ist dann als dritter Springer runtergegangen und landete dann nur bei 83 Metern. Also völlig verkorkst eigentlich für ihn. Dürfte sich dann auch wehgetan haben, weil am Sonntag haben wir ihn nicht mehr gesehen. So kurz vor der WM natürlich sehr bitter.
Ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr bitter. Die anderen drei Norweger waren solide, muss man sagen. Ich war auf jeden Fall noch darauf zu sprechen gekommen. Johan André Forfang, Robert Johannesson und Halvor Granevyd waren die drei, die mit Stjernen gesprungen sind und ein bisschen ja negativ davon profitiert haben, dass es dann nicht gereicht hat. Das war wirklich die große Überraschung von dem Samstag. Und dann am Sonntag waren die Norweger dann wirklich sehr, sehr stark. Johannesson auf 3, Granerud auf 4 und 5 und dann Forfang auf 7. Und da haben wirklich dann die Norweger gezeigt, dass man dann auch trotzdem mit der Mannschaft auf jeden Fall rechnen muss und dass sie jetzt langsam fit werden für die WM.
Genau, da haben sie dann eigentlich, ja, wie du schon sagst, 3 Männer unter den ersten 7. Also da ist dann wirklich wieder diese mannschaftliche Leistung ziemlich stark gewesen. Ja, hab schon angesprochen, Kamis Doch hat dieses Springen dann gewonnen, doch recht deutlich, auch mit 17 Punkten Vorsprung. Da war er wirklich klar der beste Mann am Sonntag. Vor Ryoyo Kobayashi, der Tournee Grand Slam Sieger, der jetzt schon langsam auch wieder richtig in Topform kommt. Im zweiten Durchgang hat er mithalten können mit der Weite von Kamis Doch. Im ersten hat er ein bisschen einen Abstand aufgerissen. Ja, da haben ihn sogar 8,5 Meter gefehlt aufs Doch. Aber dennoch, auch der Japaner natürlich, wir erinnern uns, er hat ja das Springen in Innsbruck gewonnen. Auf Innsbruck geht es dann auch um die WM-Medaillen, zumindest auf der Großschanze. Auf der Kleinschanze wird natürlich in Seefeld gesprungen. Und daneben Robert Johansson, der ja immer wieder auch aufs Podest springt und der dann unseren Stefan Kraft noch abgefangen hat auch. Stefan Kraft ist Vierter geworden, damit mal wieder nicht auf dem Podest. Ich habe es ja auch schon erwähnt, er hat ja da diese 3 Siege in Folge feiern können vor wenigen Wochen. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen von der Leistung her nicht das, was er sich erwartet hätte oder was er schon geliefert hat in den letzten Wochen. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, weil vor allem, wenn man jetzt auf das österreichische Team kurz schaut, das sind 7 Springer, die es allesamt in den zweiten Durchgang geschafft haben. Leider haben sie dann eigentlich fast alle von ihnen im zweiten Durchgang nachgelassen und dann eine schlechtere Leistung gezeigt, weil nach dem ersten Durchgang hat das richtig gut ausgeschaut. Yes. Da war Stefan Kraft, aber auch Michi Heiböck wirklich weit vorne dabei und eben auch Philipp Aschenwald, der da wirklich gut aufgezeigt hat. Also für die Österreicher eigentlich, ja, von der Mannschaftsleistung her ein exzellentes Wochenende. Das scheint da wirklich jetzt schon langsam immer besser zu laufen über die Saison gesehen. Und es dürfte der Höhepunkt mit der Heim-WM dann wirklich auch halbwegs zum richtigen Zeitpunkt kommen.
Ja, das wirkt wirklich so, dass die Österreicher alles richtig gemacht haben mit dem Formaufbau Richtung WM. Du hast es angesprochen, 7 Österreich haben es jetzt ins Team geschafft. Das ist ja natürlich die große Frage, oder in 2 Durchgänge geschafft. Das ist jetzt natürlich die große Frage, wer wird mit dabei sein? Ich denke, Stefan Kraft und Michael Heiberg, glaube, da gibt es gar keine Diskussion. Daniel Huber war jetzt nicht mit dabei. Was denkst du, wer wird dann am Ende dann in Seefeld mit dabei sein und dann im Team bzw. im Einzel starten?
Also Daniel Huber hat sich eine Auszeit gegönnt. Das ist, da braucht man, glaube ich, sich keine Sorgen machen. Der wird auf jeden Fall auch dabei sein, denn er war doch vor allem über die erste Saisonhälfte eigentlich immer klar die Nummer 2 im österreichischen Team. Stefan Kraft ist der Einzige, der wirklich gesetzt ist. So heißt zumindest von offizieller Seite. Es gibt ja jetzt auch noch ein Wochenende, wo es noch gesprungen wird. Die Wettkämpfe am kommenden Wochenende in Willingen, wenn mich nicht alles täuscht, die will man noch abwarten. Kraft, Huber, danach auf jeden Fall Heiböck wird sicher auch dabei sein. Und dann um den 4. Platz wird es ganz interessant. Ja, also es wird Philipp Aschenwald, der zeigt zumindest die kurzfristige Form, spricht auf jeden Fall für ihn. Es gibt natürlich dann auch noch den Manuel Fettner, der irgendwie auch immer so der vierte Mann war bis jetzt in dieser Saison. Ich glaube, für Gregor Schlierenzauer war das jetzt, das war's. Ich glaube nicht, dass er bei der Heim-WM dabei sein wird. Es würde mich sehr überraschen, denn seine Leistungen sprechen nicht wirklich dafür. Dafür hat er mir auch in Lahti zu wenig gefallen. Aber es könnte natürlich sein, und geht ziemlich sicher davon aus, dass zumindest 5 Springer mitgenommen werden oder im WM-Kader stehen, vielleicht sogar 6, um dann einfach auch mehrere Optionen zu haben. Vielleicht dann fällt nach dem Teamwettkampf oder für den Teamwettkampf der eine oder andere Springer raus und bekommt ein anderer dann die Chance. Also da wird es sich wahrscheinlich wird es sogar 6 Plätze dann geben.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie einfach einen sechsten Mann nimmt. Man weiß ja nie, was mal passiert, Formschwäche oder auch eine Verletzung. Da möchte man natürlich immer entsprechend schon vorbereitet sein. Also von daher macht diese Überlegung, den sechsten Springer mitzunehmen, sehr, sehr viel Sinn. Ja, du hast Jürgen angesprochen, da war wirklich viel Positives dabei aus deutscher Sicht. Müssen wir ganz ehrlich sein, da lief relativ wenig zusammen. Karl Geiger war wirklich das ganze Wochenende immer der beste Springer, hatte den ersten Durchgang nicht ganz so gut erwischt, nur 118,5 Meter, da war nur Platz 16, aber dann mit einem starken zweiten 129 Meter dann noch nach vorne gerutscht auf Platz 6 und war wirklich so der einzig Deutsche, der da wirklich die deutsche Fahne hochgehalten hat, denn auf Platz, der nächste Deutsche, Martin Hamann, war auf Platz 15, der junge Mann aus Aue, 21 Jahre alt, hat wirklich gute Leistungen gezeigt, hat sich auch von 24 nach vorne gekämpft auf Platz 9. Ja, und dann auf 16 Stefan Laie, auf 19 Richard Freitag. Ja, und da muss man schon scrollen und sieht dann Andi Wellinger und Konstantin Schmid bei den zweiten Durchgang verpasst bei Andi Wellinger. Ja, der hatte wirklich Pech, das muss man so sagen. Hatte den schlechtesten Wind von allen Springern. Und wenn du dann nicht in Form bist und dann den schlechtesten Wind kriegst, ja, das funktioniert dann entsprechend halt nicht. Deswegen hat er den zweiten Durchgang verpasst. Und das ist natürlich jetzt natürlich ein großes Fragezeichen im deutschen Team. Vorher werden die fünf Leute dabei sein, die mitgehen. Ich denke, Karl Geiger, Richard Freitag, beziehungsweise Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Stefan Laie sind für mich eigentlich gesetzt, dass sie mitgehen. Ob sie dann im Team auch die drei springen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann musst du eigentlich Richard Freitag und Andi Wellinger mitnehmen. Aber die sind beide momentan nicht in der Form, die sie letztes Jahr gewesen sind. Waren beide nicht auf dem absoluten Top-Level, haben immer wieder schlechte Sprünge mit dabei gehabt. Dann hat man jetzt einen oder anderen Jungen, der mal positiv Wahnsinn gezeigt hat, wie den Konstantin Schmid oder einen David Siegel. Ich denke, dass für die das noch zu früh sein wird, könnte aber vielleicht ein bisschen die Überraschung im deutschen Team werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ein Severin Freund, denke ich, ist momentan zu weit weg. Den werden wir nicht wohl sehen im Seefeld. Das würde mich doch sehr überraschen, wenn er auf einmal nominiert werden würde. Ich denke, das wird auch ähnliches wie bei der Österreicher, also mit Gerold Lierenzauer, der jetzt auch zwar wieder gute Leistungen gezeigt hat, aber ich denke nicht, dass einer der beiden bei der WM mit dabei sein wird. Nichtsdestotrotz denke ich, wir können uns auf einen spannenden Wettkampf freuen, Lukas, weil die Weltspitze ist eng beieinander und es wird wieder bewiesen, das Wochenende, dass es immer wieder mehrere Kandidaten gibt, die von der ganz vorne mitspringen können.
Ja, genau. Ich wollte noch schnell dazu sagen, David Siegel hat ja, glaube ich, sogar einen Kreuzbandriss erlitten. Deswegen genau, ist er auf jeden Fall nicht dabei. Ja. Genau. Aber so wie du sagst, also wir haben ja jetzt wirklich schon auch wieder einige Saisonsieger gesehen. Jetzt hat wieder Kamels Doch aufgezeigt. Ich erinnere nur daran, dass Evgeny Klimov auch schon ein Springen gewonnen hat in dieser Saison. Stefan Kraft war Ende Jänner Extrag. Kobayashi, natürlich, da hat man sich eine Zeit lang gar nicht vorstellen können, dass er überhaupt ein Springen einmal nicht gewinnt. Also das Favoritenfeld ist wirklich groß. Das wird auf jeden Fall spannende Wettkämpfe geben, vor allem auf der Kleinschanze, wo sich das dann nochmal viel mehr zusammenschiebt. Also ja, da kann man sich schon freuen auf die WM. Aber es gibt, wie gesagt, noch ein Weltcup-Wochenende bei den Skispringern, wo dann auch die letzten Entscheidungen für den WM-Kader fallen werden.
Genau, darüber werden wir natürlich nächste Woche auch berichten. Über das Skispringen in Willingen ist ja die Generalprobe vor der WM und vielleicht gibt es noch ein paar Informationen, die wir dann mitnehmen können. Wir sind natürlich noch nicht am Ende der Sendung angekommen, weil wir haben noch einiges vor. Gehen jetzt zur Neudiskrimination, die auch in Lahti gewesen ist, die stattgefunden hat und da gab es mal wieder einiges zu berichten aus österreichischer Sicht, aber auch aus deutscher Sicht. Also bleibt hier dran bei Karl Schneuzig, Ömine Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schneuzig, eurem Wiener Sporttalk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt zur neuen Kombination, die auch in Lahti stattgefunden. Das heißt, beide Skispringer und auch die entsprechenden Kombinierer waren mit dabei. Natürlich haben die Strecken dort nutzen können. Und fangen wir an mit dem Teamsprint am Samstag. Und da gab es den ersten finnischen Sieg seit über 9 Jahren. Damals hat Hannu Manni den Lahti gewonnen. Und diesmal haben es Ilkka Eerola und Eero Hirvonen gewinnen können im Teamsprint mit einer sehr, sehr starken Laufleistung. Und hinten raus haben sie im Zielsprint ja wirklich die Nerven behalten, Lukas.
Der legendäre Hanumaninen, lang hat es gedauert für die Finnen. Wir haben die Finnen ja auch hin und wieder schon erwähnt in dieser Saison, dass da, ja, dass sie auf der Loipe eben sehr stark sind, aber insgesamt das Paket einfach nicht passt. Heute hat es gepasst. Sie haben da ja klar die beste Laufzeit gezeigt, waren Sechster nach dem Springen mit 1,24 Rückstand in die Loipe gegangen. Das ist durchaus ja möglich. Auf 15 Kilometer wird er gelaufen beim Teamsprint insgesamt. Also mehr als genug Zeit, das wieder reinzuholen. Das haben sie gemacht. Und am Ende dann, ja, im Sprint gegen Norwegen durchgesetzt, sich auch nicht in die Haare gekriegt, wie das bei manchen anderen Teams der Fall war. Und ja, kurz vor der WM plötzlich, ja, sind sie vielleicht, auch wenn die eine oder andere Mannschaft nicht voll angetreten ist, trotzdem auf jeden Fall mal Medaillenkandidat und mit Hinblick auf die WM. Also das ist sicher Good News für die Finnen.
Auf jeden Fall. Und man hat es wirklich gesehen, sie wurden sehr euphorisch gefeiert. Das war das Nachrichtenthema Nummer 1 in Finnland das ganze Wochenende über, wenn man es richtig so hört aus den finnischen Medien. Von daher, für die Finnen wirklich sehr, sehr schön. Haben natürlich ein bisschen davon profitiert, dass sie hinter ihnen so ein bisschen behakt haben. Sowohl Magnus Krook als auch Akito Watabe waren mit dabei im Zielsprint, die aber so ein bisschen hinten dran waren, im Gegensatz zu Hirvonen und auch Grabak, die dann im Endeffekt das unter sich ausgemacht haben. Denn Magnus Krook und Akito Watabe haben sich ineinander verhakt. Watabe war ein bisschen hinten dran, ist dann beim Zieleinlauf in die Skier von Magnus Krook reingefahren, der dann gestürzt ist, auch weil hat es auch gestürzt, wurde dann noch nachträglich disqualifiziert, weil er halt diesen Sturz verursacht hat. Deswegen ist Norwegen eine Vierter geworden und auf Platz 3. Die lachenden Dritten waren die Österreicher, Lukas, Mario Seidel, William Denifel.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Mario Seidel war im Gegensatz zu vielen anderen Österreichern schon dabei. Er war krank, über die letzten Wochen hat pausieren müssen und wollte einfach jetzt vor der WM auch nochmal wirklich Weltcup-Rennen bestreiten und ging mit Willi Denifel, dem 38-jährigen ja Evergreen in unserem Team eigentlich, ins Rennen. Beide haben ihre Stärken ganz klar auf der Schanze. Die haben sie ausgespielt, sie haben den Sprungdurchgang gewonnen. Allerdings war eben der Vorsprung ja nicht allzu groß. Und in der Loipe hat man dann doch gesehen, wo die Schwächen auch noch liegen im österreichischen Team oder auf jeden Fall bei den beiden. Mario Seidel ist sogar noch langsamer gelaufen als Willi Denifel. Das zeigt auch, Seidel hat auch schon mal schnellere Laufzeiten gezeigt. Die 12. beste Laufzeit, eigentlich wären wir 5. gewesen. Wir haben das natürlich dann dankend angenommen und den Podestplatz eingefahren. Da war die Freude dann doch groß. Aber ja, trotz diesen 3. Platzes hat es dann für Willi Denifel nicht gereicht. Er steht nicht im WM-Kader. Vielleicht dazu noch ein bisschen später, wenn wir den Einzelwettkampf besprechen. Sein großes Ziel war es, mit 38 Jahren noch einmal die Heim-WM zu bestreiten, aber es wird ihm leider nicht gelingen.
Genau, kommen wir dann gleich zu, denn wir wollen natürlich auch noch die anderen Ergebnisse so ein bisschen durchgehen und so natürlich vor allem die deutsche Mannschaft. Und da müssen wir wirklich ein bisschen in der Ergebnisliste gucken, weil erst auf Platz 11 ist Deutschland Nummer 1, Julian Schmid und Maximilian Forte dort am Ende mit 2:02 Rückstand, die 10. beste Laufzeit hatten 2:03 Rückstand nach dem Springen und kam nicht näher ran. Die zweite deutsche Team, Martin Hahn und Wendelin Tannheimer, mit Platz 14 am Ende 3:09 Rückstand gehabt. Ihr wundert euch, die Namen, die sagen uns doch gar nichts. Genau, das ist das Jugendteam mit gewesen, da das A-Team. Der trainiert hat in Oberstdorf, ein bisschen an der Schanze nochmal dran gearbeitet, dass der Sprung ein bisschen besser wird. Das ist ja so ein bisschen das Problemfeld der Deutschen in dieser Saison gewesen, wie es auch im letzten Jahr der Fall gewesen ist. Und deswegen war das Juniorenturnier mit dabei. Björn Kircheisen, der ja letztens noch zurückgetreten ist, war dann der entsprechende Juniorentrainer, hat die seine Erfahrung weitergeben können an die Jungs und sie haben einen guten Eindruck hinterlassen im Endeffekt, aber mit der ganz großen Weltklasse können sie noch nicht mitreichen, weil einfach sie noch wirklich sehr, sehr jung sind. Das hat man dann noch dann wieder gesehen, dann im Einzelwettbewerb, den dann am Ende wieder in einem Zielsprint, diesmal wieder mit Grabak beteiligt am Ende, aber der Norweger gewinnen konnte gegen Watabe, der ja wirklich um Millimeter das am Ende verloren hat, Lukas. Das war wirklich wieder sehr, sehr knapp und diesmal war es dann auch ein fairer Zielsprint.
Ja, Fotofinish hat es gegeben. Grabak hat sich da durchgesetzt. Diesmal, ja, sie haben aus ihrem Fehler gelernt, oder zumindest Akito Watabe, der ja dann disqualifiziert wurde, hat aus diesem Fehler gelernt. Und ja, eigentlich trotzdem dann mehr oder weniger ein perfektes Wochenende für Grabak, der Zweiter wurde im Team. und dann eben Erster im Einzel, hat sowohl auf der Schanze mit Platz 5 als auch auf der Strecke mit Platz 6 eine starke Leistung insgesamt gezeigt. Das wird natürlich auf jeden Fall Auftrieb geben für die WM.
Ja, genau, das denke ich auch. Auch wenn Jan Magnus Riemer zum Beispiel nicht mit dabei gewesen ist, trainierte auch, hat sich auch noch ein bisschen auf den finalen Schliff dann den Fokus drauf gelegt, anstatt hier an den Start zu gehen. Zumal ja schon dein Gesamtweltcup ihm ja eigentlich nicht mehr zu nehmen ist. Da müssten schon wirklich alle Strecke reißen, dass er den Titel nicht mehr gewinnt. Platz 3 Mario Seidel gewesen, auch wieder einen guten Wettkampf gehabt. Platz 7 Bernhard Kuba, Platz 10 Willem Denifel. Also auch da das österreichische Ergebnis, Lukas, aller Ehren wert.
Ja, durchaus, obwohl er bei uns wirklich auch die WM-Fixstarter, und jetzt kann ich es ja auch erwähnen, das sind Lukas Kreiderer, Lukas Klapfer, Martin Fritz und Franz Josef Real, der extrem starke Springer. Die vier waren auch schon auf Trainingskurs. Wie gesagt, Mario Seidel war dann doch noch in Lahti mit dabei. Und dann ging es noch um den letzten WM-Startplatz, und den machten sich Willi Denifel und Bernhard Gruber, der Ex-Weltmeister, untereinander aus. Man muss dazu sagen, Willi Denifel ganz klar die stärkeren Saisonleistungen. Bernie Gruber ist einfach fast mit der stärkste Läufer in unserem Team, und da wollte man sich eine zusätzliche Option freihalten, um vor allem auch in den Teamwettkämpfen dann, die ja doch eher sehr lauflastig sind, noch zusätzliche Optionen zu haben, denn mit Mario Seidel, mit Franz Josef Rehr, da haben wir schon zwei extrem starke Springer, die dann eben ihre Schwächen in der Loipe haben. Da macht es durchaus Sinn, dann nicht alles auf eine Karte zu setzen, wenn es irgendwelche irregulären Bedingungen geben sollte auf der Schanze, dass man da ein ausgeglichenes Team hat und auch Läufer hat, die dann in der Loipe Gas geben könnten. Also das ist ja so ein bisschen eigentlich fast konträr zum deutschen Team, dass wir eigentlich unsere Stärken auf der Schanze haben und in der Loipe ein bisschen hinterherlaufen.
Ja, genau. Deswegen ist diese Ausgeglichenheit wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Da bin ich auch wirklich dann sehr, sehr gespannt drauf, wenn das deutsche Team nominiert wird. Das deutsche Team und das Juniorenteam dann hat sich gut präsentiert. Julian Schmid mit Platz 15 hat die angepeilte Top-10-Platzierung erreichen können. Schmid war vor 2 Wochen dort in Lahti Junioren-Weltmeister geworden. Mit der 12 besten Laufzeit hat er sich dann gut präsentieren können, die Top-15-Platzierung geschafft. Und ich denke, dass das mit der Junge, der ist noch 19 Jahre alt und mit Sicherheit versprechend für die Zukunft. Deswegen waren das für ihn die ersten wichtigen Schritte, die er nehmen konnte. Die anderen drei Deutschen waren ein bisschen weiter weg schon. Martin Hahn auf Platz 30, Vladimir Tennheimer auf Platz 33, Maximilian Fort auf Platz 38 und David Mach auf Platz 39. Also die waren ein bisschen hinterher. Wie gesagt, sind aber sehr, sehr junge Springer, ja teilweise nur 18 Jahre alt, und deswegen sollte man die Ergebnisse dort nicht zu hoch hängen. Das war wirklich das Juniorenteam, weil die A-Mannschaft nochmal trainiert hat in Oberstdorf, damit man jetzt fit ist, damit man die Sprung von findet und dann auch mit den absoluten Top-Leuten dort vorne mithalten kann. Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wer natürlich dann auch da drauf gucken, sobald das Team feststeht, wer mit dabei ist, möchte ich euch auf dem Laufenden halten. Wir machen jetzt hier nächste kurze Pause und machen dann direkt weiter mit der Europameisterschaft im Rodeln, die es in Oberhof gewesen sind. Also dran, bleibt dran, hier bei Kalt 90 Euro Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kalt 90, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und bei mir ist jetzt neben Lukas Sarah von Spox Österreich auch noch Dirk Hofmeister von Sportshow. Hallo Dirk.
Hallihallo.
Ja, Dirk, du bist jetzt dazugekommen und bist natürlich direkt mit gefragt, denn wir reden jetzt über die Rodel-EM, die in Oberhof stattgefunden ist. Neben dem Weltcup ging es ja auch darum, um den Europameisterschaftstitel, und fangen natürlich ganz gentlemanlike bei den Damen an. Und da war so ein bisschen gewohntes Bild, 3 deutsche Damen auf dem Podest.
Ja, Wahnsinn. Das hat man lange nicht gehabt. Vor allem Nathalie Geisenberger, ein bisschen Ironie off, hat ja tatsächlich diese Saison schon sehr deutlich dominiert, hat auch der Julia Taubitz, die ihr im Weltcup ja ein bisschen nahe gekommen war, jetzt mal tatsächlich gezeigt, was eine richtige Weltmeister, Olympiasiegerin und auch Europameisterin ist. Nathalie Geisenberger überlegen gewonnen, in einer überlegenen Manier, und sogar Tatjana Hüfner, das muss ich natürlich, ich als Ossi, ne, mit verbunden mit Oberhof. Tatjana Hüfer, die Oberhofer Legende, ist Zweite geworden, hat mit dem Rennen auch ihre Karriere beendet. Also das war so ein bisschen der emotionale Höhepunkt, während der Erfolg von Nathalie Geisenberg jetzt nicht so mega überraschend war. Aber tatsächlich sehr schön zu sehen, dass Tatjana Hüfner, bei der die Saison ja eher so ein bisschen holprig war, bei der WM hat sie überhaupt nichts reißen können, dass sich für sie der Kreis ein bisschen geschlossen hat. Sie hat ihre erste internationale Medaille, hat sie bei einer Europameisterschaft geholt, ist zur Zweite geworden und jetzt hat sie es tatsächlich nochmal geschafft, nachdem ich sagte es schon, beim Weltcup ist jetzt irgendwie noch nicht so mega lief, nochmal auf das Treppchen zu fahren und Zweite zu werden. Und man sieht doch, es gab ja mal diesen großen Beef im deutschen Team zwischen Tatjana Hüfner und Nathalie Geisenberger. Wir erinnern uns alle an Olympia in Sochi, wo Tatjana Hüfner eine Benachteiligung der Nathalie Geisenberger vorgeworfen hat. Man hat auch auf dem Siegerpodest gesehen, dass sie sich mittlerweile tatsächlich gut ausgesprochen haben, dass sie gut miteinander sind und dass sie tatsächlich auch sehr freundlich und sehr ehrenhaft und sehr, sehr, sehr entspannt miteinander umgehen.
Ja, auf jeden Fall. Tatjana Hüfner war eine der großen Athletinnen in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnt muss man sagen. Sie hat wirklich große Duelle geliefert, sich mit Nathalie Geisenberger, du hast ja schon angesprochen, Dirk. Und ich hatte das bisschen das Gefühl, dass alle um sie herum so ein bisschen emotionaler war als sie, die da wirklich dann schon sehr, sehr traurig gewesen dann, dass sie jetzt gegangen ist. Tatjana Altberg am Ende auf Platz 3, auch noch jemand, die dann in den nächsten Jahren da mit dabei sein wird, mit Nathalie Geisenberger und Julia Taubitz, die am Ende Fünfte geworden ist, dort vorne mit dabei sein sollen. So ein bisschen Überraschung auf Platz 4, Andrea Föhn, Italienerin, die wirklich alle überrascht, dass sie so weit vorne mit dabei gewesen ist, aber auch ansonsten war es wirklich eine deutsche Domäne, das muss man sagen, aus österreichischer Sicht, Lukas, Madeline Ekel mit dabei gewesen, Platz 11 am Ende, ist so, glaube ich, so ein bisschen das, was momentan ihr Leistungsvermögen ist, auch wenn vielleicht das Potenzial da vielleicht noch für ein bisschen mehr ist bei ihr.
Vor allem der zweite Lauf war vielversprechend, da war sie sogar bis zur letzten Zwischenzeit noch auf Bestzeitkurs. Am Ende war es die drittschnellste Laufzeit, das kann sich sehen lassen. Im ersten Lauf leider dann schon über eine halbe Sekunde auch auf Geisenberger verloren. Da hat es nur für die 15. beste Zeit gereicht, aber dann eben mit dem zweiten Lauf noch auf Platz 10 vorgeschoben. Also das ist schon ganz okay. Leider hat sich keine weitere Dame über den Nationencup qualifizieren können. Also Madeleine Egle war da diesmal alleine unterwegs.
Genau, muss man dann gucken, dann in den nächsten Rennen und dann noch in der nächsten Saison, weil es gibt nur noch ein Rennen in Sochi und da wird es um den Titel gehen, wie auch dann die Österreicherin sich dann ein bisschen aufteilen, weil es auch gerade auch einige junge Fahrer dabei sind, die dann mit Sicherheit auch schon einiges jetzt auch lernen konnten aus der Saison und dort jetzt in Sochi wird es dann wohl der Nathalie Geisenberger Gesamtweltcup geben und momentan hat sie über 170 Punkte Vorsprung, es sind 176 Punkte Vorsprung, die sie da auf Julia Taubitz momentan hat. Und da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, aber da muss sie dann wirklich sehr, sehr aufmerksam fahren, weil wenn sie ausscheiden sollte in Sochi, in einem normalen Rennen, wird sie nicht nominiert für den Sprint und deswegen könnte dann Julia Taubitz mit 2 Siegen noch an ihm vorbeikommen. Momentan fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube, aber man hat schon Schlimmeres gesehen als das auf jeden Fall. Kommen wir dann zu den Herren und da müssen wir sagen, da sieht es momentan wirklich richtig, richtig eng aus, denn der Russe Semen Pavlichenko hat zum dritten Mal in Folge die Europameisterschaft gewonnen und damit, Dirk, war so überhaupt nicht zu rechnen.
Also das kann ich leider nicht so richtig einschätzen, wenn ich dem Bundestrainer Norbert Loch zuhöre, der sagt, dass es für ihn nicht überrascht kam, weil er sagt, die Männerkonkurrenz bei im Rodeln ist so eng, dass quasi 10 oder 15 Leute vorne reinfahren können. Ich meine, man muss sehen, Felix Loch hat die letzten 8 Mal in Oberhof gewonnen und diesmal ist er tatsächlich sehr abgeschlagen, auf Platz 7 nur reingekommen. Wenn man Norbert Loch glaubt, dass es so eng ist und dass es tatsächlich jeder gewinnen kann, dann ist quasi auch ein Kristers Apaidos aus Lettland auf Platz 3 jetzt keine Überraschung, sondern ist quasi nur ein Ausdruck dessen, dass der Weltcup bei den Männern so eng ist.
Ja, es war auf jeden Fall ein enges Rennen, das muss man schon sagen, Dirk, aber trotzdem auch auf der deutschen Bahn von Deutschland war dann doch ein bisschen mehr erwarten, als was Felix Loch und auch Johannes Ludwig gezeigt haben. Die dürfen ein bisschen weiter vorne sein, weil Johannes Ludwig auf Platz 5, Felix Loch auf Platz 7, das ist mit Sicherheit unter ihren Möglichkeiten und spricht natürlich auch für die große Konkurrenz, die es momentan im Herren-Weltcup dort gibt, aber der hat sich, glaube ich, doch gerade ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr erwartet. Roman Repelhoff auf Platz 2 und dann auf 4, 6 und 8, Lukas, 3 Österreicher, sehr, sehr gut gewesen, aber der Name Wolfgang Kindl, der fehlt dort.
Ja, der achte Platz, der gehört Dominik Fischnaller, der ist Italiener, aber 4 und 6, da sind zwei Österreicher. Reinhard Egger, der bei der WM die Silbermedaille geholt hat, hat sich diesmal ein bisschen geärgert. 15.000stel haben ihm gefehlt auf eine EM-Medaille. Er hat gesagt, ja, bei der WM hat mir auch, glaube ich, sogar nur 4.000stel gefehlt. Er hat jetzt ein bisschen diese 100stel und 1000stel Entscheidungen ein bisschen satt. Aber der, ja, der sympathische Tiroler, der hat sich jetzt tatsächlich plötzlich ja, herauskristallisiert als unsere stärkste Waffe im Rennen um den Gesamtweltcup. Reinhard Egger liegt derzeit auf Platz 4, ihm fehlen nur 18 Punkte auf Johannes Ludwig, der nach wie vor führt. Semen Pavljutschenko kommt dahinter mit 10 Punkten Rückstand, danach Felix Loch mit 15 Punkten Rückstand. Also diese vier liegen extrem eng beisammen. Und ja, vor diesem Wochenende waren ja eigentlich noch ja so bis zu 8 ja, Rodler wirklich eng im Rennen dabei. Da sind jetzt leider auch zwei Österreicher so ein bisschen rausgefallen. David Gleischer mit Platz 6 in Oberhof, vielleicht schon ein bisschen zu viel Boden verloren, aber ganz klar viel zu viele Punkte liegen gelassen hat Wolfgang Kindl. Denn einerseits musste er über den Nationencup kommen, hat dort das Rennen am Freitag gewonnen. Da war er noch sehr zuversichtlich fürs Wochenende, aber dann kam er im ersten Lauf schon zu Sturz. Ja, und das ist natürlich sehr schade, denn irgendwie will es jetzt wirklich gar nicht mehr zusammenlaufen. Er hat ja schon 3 Saisonsiege in den ersten 4 Rennen feiern können. Dann gab es diese wirklich komische, ärgerliche Disqualifikation in Lake Placid, über die ich mit ihm auch beim Kaltschnäuzig-Interview reden konnte. Und seitdem irgendwie, ja, klebt das Pech an seinen Schuhen sozusagen, will es nicht so recht laufen. Auch bei der WM hat es nicht geklappt. Da gab es immer wieder ein paar Sachen, die nicht zusammengelaufen sind. Sehr schade, denn er hat richtig, richtig stark ausgesehen zu Beginn der Saison. Und ja, jetzt liegt er schon über 100 Punkte hinter Johannes Ludwig. Also da gibt's, da werden auf jeden Fall andere sich den Gesamtweltcup unter sich ausmachen. Sehr schade.
Ja, auf jeden Fall sehr schade. Und nochmal der Hinweis, falls ihr das Interview noch nicht gehört habt, unbedingt anhören. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert, das Interview, was Lukas dort geführt hat mit dem Wolfgang Kindl. Sehr, sehr empfehlenswert. Kommen wir zu den anderen Deutschen. Chris-René Eisler auf Platz 10, Sebastian Bley auf Platz 13 und dann auch noch der junge Max Langhahn, der sich über den Nationencup qualifiziert hat, auf Platz 22. Ist soweit in Ordnung, würde ich sagen. Dann kommen wir dann jetzt auch nochmal, nachdem es jetzt schon gesagt wurde, dass es wirklich sehr, sehr eng ist im Gesamtweltcup und dann die letzten 2 Rennen wirklich jetzt nochmal ganz heiß hergehen wird zum Doppelwettbewerb. Und da muss man sagen, Dirk, Dobie Wendel, Tobias Aalt haben gewonnen vor Eggert Beneken und mal so ein bisschen zurückgeschlagen, die mir in Eggert Beneken diese Saison wirklich sehr, sehr stark gefahren sind.
Ja, kann man so sagen, nachdem ja zuletzt in Altenberg die beiden Thüringer, Eckert und Beneken, siegen konnten, haben diesmal die Tobis zurückgeschlagen, haben das auch so ein bisschen gefeiert, aber man hat auch da gesehen, dass beide doch sehr alle vier sehr freundschaftlich miteinander umgehen und dass sich auch gegenseitig gönnen. Also die Interviews im Ziel haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Haben natürlich auch beide, oder alle vier haben gesagt, naja, so ein EM-Titel ist halt ja, vielleicht jetzt nicht so der Premium-Trophäe, die wir uns zu Hause hinstellen, aber es ging ja auch um Weltcup-Punkte und genau, die Tobis haben gezeigt, dass sie zurückschlagen können, dass sie nach dem Pech, das sie in Altenberg hatten, auch mit dem Sturz, dass sie wieder auf Topform sind und dass sie auch wieder gewinnen können.
Ja, genau. Und damit greift natürlich dann jetzt im Gesamtweltcup dann wir die Zeit momentan weitplatzierten Stoll-Koller an, Lukas, die beide nur Vierter geworden sind, in diesem Fall hinter den Six-Brüdern aus Lettland sind sie dort doch mit einigen Rückstand schon ins Ziel gekommen, über eine halbe Sekunde Rückstand dort gehabt am Ende auf die siegreichen Wendel Aalt. Aufs Podium waren es dann um die 2/10, also da waren es, glaube ich, nicht so ganz mit zufrieden, die beiden.
Ja, die haben wirklich dann auch schon im Nachhinein darüber geklagt, dass sie die ganze Woche nicht mit dieser Bahn zurechtgekommen sind. Sie hatten die Probleme, bekamen sie einfach nicht in den Griff, dürfte ihnen einfach wirklich nicht liegen. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es genau bei der EM jetzt passiert ist. Bei der WM hat es ja für Medaillen gereicht, also da ist eigentlich alles gut gelaufen. Jetzt eben nicht. Und mit dem Sieg von Wendel Aalt natürlich haben die ja auch wieder Boden gut gemacht auf Stoll-Koller, die ja zuletzt mit dem Sieg in Altenberg vor einer Woche wieder sich auf Platz 2 vorgeschoben haben. Aber jetzt wird es doch nochmal richtig eng, der Kampf um Platz 2. Der Gesamtsieg sollte doch wirklich an Egert Bennigsen gehen. Da ist eigentlich theoretisch nur mehr rechnerisch eine Ablöse ganz vorne möglich. Aber um Platz 2 könnte es wirklich noch spannend werden in Sochi.
Ja, genau. Momentan sind es 14 Punkte Unterschied zwischen Stoll-Koller und Wendel-Alt. Also das wird jeder einzelne Platz zählen in Sochi. Da muss man wirklich dann genau aufpassen, dass man sich da keinen Fehler erlaubt. Aber Platz 1 ist schon definitiv weg. Egert Bennig haben momentan einen Vorsprung von über 180 Punkten auf Stoll-Koller. Also von daher, das sollte dann eigentlich nichts mehr anbrennen, dass man dort dass die beiden erneut den Gesamttitel dort gewinnen werden. Kommen wir auch zur Teamstaffel und dort müssen wir zugeben, Dirk, da gab es eine große Überraschung. Die Italiener haben am Ende gewonnen. Andrea Vöttner, Dominik Fischnaller und Ivan Nagler, Fabian Malaya, das Doppel, haben am Ende gewonnen, haben aber profitiert von Bedingungen, die wirklich sehr, sehr schwierig gewesen sind und die hinten raus immer schlechter geworden sind.
Genau so war es. Also die einzige Deutsche, die tatsächlich eine perfekte Fahrt geleistet hat, das war die Nathalie Geisenberger. Das hat auch Norbert Loch danach gesagt. Und die anderen hatten halt zum einen mit der schwierigen Bahn und natürlich mit den immer schwieriger werdenden Bedingungen zu kämpfen, sodass am Ende dann ist zwar eine Medaille geworden, aber nicht der Sieg. Ist ein bisschen schade, aber ich sagte es ja schon, die EM ist jetzt nicht so das, was bei den Rodlern so diese Megatrophäe ist. Von daher ist das auch zu verschmerzen gewesen. Und in den Siegerinterviews im Ziel waren alle dann doch wieder recht freundlich und haben das gar nicht so sehr als Niederlage gesehen, weil sie quasi tatsächlich mit der Schwierigkeit der Bahn und mit den Schwierigkeiten der Bedingungen letztlich trotzen mussten. Ne? Es gab Nieselregen, es waren leichte Plusgrade und die Bahn wurde immer langsamer.
Ja, deswegen ist die Leistung der deutschen Mannschaft umso höher einzurechnen. Die Bedingungen waren wirklich nicht einfach und da muss man dann wirklich ganz klar sagen, hier ist noch rangekommen an die Italiener, denn Platz 3, die lettische Mannschaft ist schon fast eine halbe Sekunde Rückstand gewesen. Auf Platz 4 die Österreicher Lukas, 18. Rückstand doch insgesamt gehabt und auch davon profitiert oder nicht profitiert, dass die Bahn halt schon wirklich sehr schlecht gewesen ist.
Ja, eigentlich mit Startnummer 5 im Vergleich. Deutschland hatte die Startnummer 9 eigentlich noch halbwegs früh ins Rennen gegangen. Da war es erneut, also bis kurz vor Schluss eigentlich, bis nach dem Herren-Einzel von David Gleischer, von dem Lauf, waren wir noch auf Kurs, auf Podestkurs mit der drittbesten Zeit. Dann Stoll-Koller haben es ja dieses Podium eigentlich wieder ein bisschen verschenkt. Auch schon die Reaktionszeit war ja nicht im Spitzenfeld und dann, wie gesagt, erneut Probleme dann gehabt in ihrem Lauf und dann, ja, eben, du hast es angesprochen, 8 Zehntel, das ist eigentlich schon wirklich eine Menge, 4 Zehntel haben dann auch gefehlt auf den dritten Platz. Wie gesagt, schade, dass es dann gerade bei der EM nicht für die Medaille gereicht hat, bei der WM sind wir Vize-Weltmeister geworden, da hat es geklappt, also ich glaube auch, so wie der Dirk das schon gesagt hat, das wird man verschmerzen können und jetzt nochmal volle Konzentration auf den letzten Weltcup in Sochi.
Ja, hoffentlich mit besseren Bedingungen, weil gerade die letzten Wochen waren im Boden wirklich sehr, sehr geplagt. Da gab es wirklich teilweise Bedingungen, die wirklich sehr, sehr an der Grenze gewesen sind. Der Bundestrainer meinte nachher, das sei so ein bisschen die Rache dafür, dass der Sommer so schön gewesen sei. Deswegen müsste man das jetzt aushalten. Kann jeder so sehen, wie er selbst sehen möchte. Wir hoffen natürlich, dass dann gute Bedingungen sind, dass dann auch in Deutschland dann noch faire Bedingungen herrschen, weil es gibt noch einige Entscheidungen, gerade bei den Herren, die dann auch ausstehen. Deswegen sollten noch wirklich alle möglichst die besten Bedingungen vorfinden, dass man dann auch nicht profitiert wird, wenn man eine frühere Startnummer hat als der andere. Also sind wir wirklich sehr, sehr gespannt auf, machen hier die nächste kurze Pause und kommen dann zurück und haben dann 2 Themen, die doch den Wochenende ein bisschen bestimmt haben. Das geht einmal im Biathlon und einmal nochmal im Ski-Alpin-Bereich. Also bleibt dran hier bei Karl Schmitz Ömmene Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kalt 90 Ömminer Sport Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt mal zum Biathlon. Das war in Canmore am Wochenende in Kanada und das war wirklich sehr, 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 sehr kalt, muss man sagen. Deswegen wurde der Zeitplan etwas schon geändert gewesen. Es wurde hin und her geschoben, aber es gab dann trotzdem am Samstag und am Sonntag keine Rennen. Dirk, es war einfach viel, viel zu kalt.
Ja, es war wirklich sehr schade, weil wenn man gerade die Bilder gesehen hat, Sonnenschein, wunderschöne Bergkulisse, Schnee, also eigentlich so, wie man sich das mit dem Traumwetter, Traumbiathlonwetter wünschen würde. Und dann waren irgendwie minus 25 Grad im Schatten, minus 29, minus 30 Grad. Und es gibt ja das IBU-Reglement, dass es ab minus 20 Grad die Rennen nicht starten dürfen und ab minus 15 Grad die Mediziner zu Rate gezogen werden müssen, also eine medizinische und eine Athletenkommission muss zu Rate gezogen werden, deswegen zum Beispiel die Staffelrennen, die am Freitag waren, auch schon sehr grenzwertig waren, weil es da gefühlt eben auch über minus 20 Grad war, weil die Temperaturen zwar minus 18 Grad waren, aber der Wind war so stark, dass es sich halt wohl deutlich kälter angefühlt hat. Sodass es sehr schade war, nach der Verschiebung von Samstag auf Sonntag, dass dann letztlich die geplanten Sprintrennen für den Sonntag abgesagt werden mussten. Simon Foucault, der ja in der Staffel am Freitag Zweiter geworden ist, hatte am Sonntag einen schönen Tweet abgesetzt, in dem er gesagt hat, die Gewinner des heutigen Tages, erster Martin Foucault, zweiter Tarje Böe, dritter Sebastian Samuelsson, das waren alle drei, die auf die Reise nach Kenmore verzichtet haben, die er als Sieger bezeichnet hat, weil es natürlich für alle auch ein bisschen nervenaufreibend war, ist früh rausgefahren, macht das Sinn jetzt zu starten, dann die Entscheidung, dann die Diskussion und so weiter und so fort. Marc Kirchner hat gesagt, naja, wenn wir schon mal hier sind, dann packen wir jetzt die Classic-Ski raus und drehen ein paar Runden per Classic-Ski oder wir gehen Indoor laufen, da sind es dann ein paar Temperaturen wärmer. Ja, sehr schade, sehr schöne Kulisse, eigentlich alles super vorbereitet, auch zu deutscher Fernsehzeit, eigentlich Primetime. Ursprünglich waren die Sprintchen ja für Samstag geplant, das wäre quasi das schöne Samstagabendprogramm gewesen, ist leider jetzt abgesagt worden. Mal gucken, was nächste Woche, diese Woche in den USA in Soldier Hollow ist. Da sollen ein paar Temperaturen wärmer sein. Das deutsche Team wird nicht komplett dabei sein. Ein paar sind abgereist. Aber sehr schade, dass Kenmore abgesagt wurde. Aber die Überseereise hat sich nicht ganz, ist noch nicht ganz vorbei, weil ja die Rennen in den USA in dieser Woche noch anstehen.
Genau, ganz wichtig, Soldier Hollow nicht wechseln mit Sleepy Hollow, das sind zwei verschiedene Sachen, das ist ganz wichtig.
Wir haben gerade schon gescherzt, dass vielleicht Johnny Depp vielleicht auch am Start ist, wenn in Sleeping Hollow gestartet wird, aber es ist Soldier Hollow.
Ja, also vielleicht startet er trotzdem noch, mal gucken, aber wir würden es erstmal ausschließen. Kommen wir dann ein bisschen zu den Rennen. Lukas, guck mal so ein bisschen drauf. Wir müssen natürlich auf jeden Fall über die Damenstaffel der Österreicherin sprechen, die ein überragendes Ergebnis hingezeigt hat als sechstbeste Staffel, beste Platzierung jemals an der österreichischen Staffel.
Ein historisches Ergebnis für die Damenstaffel. Es ist leider wirklich so. Also wir waren noch nie besser als Sechster in einer Damenstaffel. Diesmal eine relativ normale Aufstellung. Wir haben mit Lisa-Theresa Hauser eine Schlussläuferin gehabt, die wirklich ja durchaus für Spitzenplätze gut ist. Normalerweise wurde sie ja immer schon zu Beginn eingesetzt. Das hat auch einfach den Grund, dass man nicht so früh schon einen riesen Rückstand haben wollte, um vielleicht sogar überrundet zu werden oder ähnliches. Aber man muss sagen, vor allem auch Julia Schweiger, wir haben da eine junge, sie ist erst 23 Jahre alt, und sie zeigt wirklich im Verlauf der Saison immer bessere Resultate, und ist jetzt, hat auch in diesem Wochenende auch schon im Einzel mit Platz 10 ihr bestes Karriereergebnis bei weitem gezeigt und war dort eigentlich eine zweite starke Dame in unserem Team. Und dann fehlt ja nicht mehr ganz so viel, dann ist schon mal die Hälfte von dieser Staffel wirklich gut besetzt. Und dann haben diesmal auch Christina Rieder hat einen Einsatz bekommen und Simone Kupfner, die wir gar nicht so oft noch sehen, die eigentlich eher im IBU Cup unterwegs sind, die haben diesmal auch einen Startplatz bekommen, haben die Reise nach Nordamerika mitgemacht und haben das auch mit einem Erfolgserlebnis dann beendet.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr positiv zu sehen, dass dann die Österreicherinnen das auch so nutzen können, auch wirklich bei sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Es war ja wirklich, wirklich sehr, sehr kalt. Also wirklich Riesenrespekt an die Sportler. Es gab auch wohl auch einige, die danach sofort medizinisch behandelt werden mussten, weil es einmal wirklich dann so, so kalt gewesen ist. Die Frauen müssen natürlich noch sagen, Deutschland hat gewonnen mit Messerhins, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann, Nora Dahlmeier, die einzige, die hinten auch so eine Schafrunde geschossen hat, aber das hat nichts gekostet, sondern da haben sie am Ende das Rennen gewonnen von Norwegen und Frankreich. Das sind eigentlich so die Staffeln, die man vorhin erwartet hat, auch wenn es gerade so die Französin nicht mit ihrer besten Leistung aufgetreten sind, aber trotzdem war das auf jeden Fall für die deutsche Mannschaft ein sehr, sehr guter Rennen.
Absolut. Ich würde gerne noch was zu den Österreichern sagen, weil die Simone Kupfner, die ja, glaube ich, ihren 6. Weltcup-Start erst gemacht hat, wenn sie keine Strafrunde gelaufen wäre, dann wäre vielleicht tatsächlich auch Platz von den Top 3 drinne gewesen. Also, ne, das sollte euch zumindest Mut geben für die Weltmeisterschaft, die ja bald ist. Und historisch auch für die deutsche Staffel Laura Dahlmeier, die noch nie in einem Staffel eine Strafrunde laufen musste. Die konnte sich quasi danach im Interview gar nicht erinnern, wann das mal gewesen sein soll. Ist tatsächlich noch nie passiert. Aber hat es dann letztlich mit ihrer Laufstärke auch gegen Marta Olsby-Reuseland dann letztlich doch noch ins Ziel gebracht, weil sie laufstark ist, weil sie auch zurückgekommen ist, weil sie sich läuferisch in Kenmore stabilisiert gezeigt hat und weil sie natürlich nochmal alles raushauen konnte, weil sie ja jetzt in dieser Woche Soldier Hollow nicht teilnimmt, sondern bloß die Rennen in Kenmore und deswegen gesagt hat, ich kann mich da auch völlig verausgaben werde mich dann ausruhen in Deutschland, wenn es dann so Richtung WM geht. Genau, was die Frauenstaffel betrifft, in etwa die zu erwartenden Ergebnisse. Trotzdem war es natürlich spannend. Die Abstände waren nicht so massiv wie bei den Männern, über die wir wahrscheinlich gleich noch sprechen. Und was auch interessant ist, obwohl der Wind ähnlich war, nicht ganz so böig, waren die Schießergebnisse deutlich besser als bei den Männern, wo quasi ja fast alle Staffeln zumindest eine Strafrunde hatten. Und bei den Frauen ist es so, dass es da einige gab, die auch ohne Strafrunde durchgekommen sind.
Genau, wirklich sehr, sehr überrascht, muss man sagen, dass so die Schießer unterscheiden und Abschnitte wirklich so unterschiedlich gewesen sind. Lukas, die Österreicher auch dort mit einer guten Platzierung, Platz 5 dort gehabt. Das war wirklich sehr, sehr gut, bis dann, ja, Julian Eberhardt 3 Strafrunden sich erschossen hatte. Also da ging es ja so ein bisschen bergab, sonst wäre vielleicht so noch ein bisschen mehr drin gewesen und man hätte sogar vielleicht auch die Deutschen im Schach halten können.
Ja, leider wie so oft hat Julian Eberhardt wirklich vor allem in der Staffel dann einen schwarzen Tag erwischt, 3 Strafrunden aufgerissen und hat dadurch noch wirklich einen Podestplatz eigentlich einen möglichen, weil bis dorthin waren wir durchaus auf Podestkurs verschenkt. Rico Groß, der Trainer bei den österreichischen Biathleten seit diesem Jahr, war dann wirklich enttäuscht und ein bisschen sauer, aber nicht nur auf Julian Eberhardt, sondern wirklich auf die gesamte Mannschaft. Er hat erstmals in dieser Saison eigentlich deutliche Worte gefunden und hat gemeint, dass eigentlich keiner so wirklich seine Leistung abrufen konnte. Er erwartet sich da doch eine deutliche Reaktion, zumindest vielleicht schon beim nächsten Weltcuport eben in den USA. Denn grundsätzlich war vor allem die Staffel in dieser Saison auf einem guten Weg. Einen Podestplatz hat es schon gegeben und sonst auch immer wieder 2 vierte Plätze, also da durchaus in Schlagdistanz, auch im Hinblick auf die WM natürlich auf eine Medaille. Das war jetzt das erste Mal, dass es nicht so ganz geklappt hat. Aber würde auch eher das Rennen und die ganze Woche eigentlich einordnen unter diesen besonderen Umständen auch, dass man das vielleicht auch ein bisschen schneller abhaken kann.
Ja, genau. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, gerade Julian Hartner, ich finde, er hat immer das Potenzial, aber bei ihm ist halt das Schießen wirklich so ein bisschen das große Problemfeld. Das war aber nicht bei ihm der einzige an diesem Tag, weil wirklich viele Strafrunden geschossen wurden. Auch die Deutschen sind nicht verschont geblieben, mussten auch 3-mal in die Strafrunde rein. Einmal Erik Lesser und hinten raus nochmal Johannes Kühn, der dann mit 2 Strafrunden im letzten Schießen dann nochmal auf einige Runden drehen musste. Aber am Ende trotzdem Platz 4. Ich denke, wenn man das Rennen so sieht, Dick, ist es in Ordnung. 2,8 ist natürlich sehr, sehr viel Rückstand. Aber wenn man diese ganzen Ergebnisse sich anguckt, dann ist es dann doch schon wieder in Ordnung, wenn man wirklich sieht, was wir mit 3 Strafrunden trotzdem noch so weit vorne gesehen sind, weil die Russen, die Franzosen und die Norweger haben keine einzige Strafrunde geschossen.
Ja, man muss auch sagen, diese Staffel, die Deutschen, ist so noch nie zusammengelaufen. Ne? Also die Frauen sind quasi eigentlich in Bestbesetzung gelaufen, wenn man jetzt bedenkt, dass Franzi Beuys nicht dabei war. Und während bei den Frauen halt die Denise Herrmann sehr überraschen könnte mit nur 3 Nachladern und einer sehr guten, gewohnt sehr guten Laufleistung, beides bei den Männern halt so, wie es eigentlich zu erwarten war. Also Johannes Kühn hat stehend diese Saison eine Quote von 63%, dass quasi jeder zweite Schuss geht nicht rein. Er hat jetzt quasi in Oberhof diese Saison in der Staffel sehr viele Nachlader gehabt. Letztes Jahr hat er, glaube ich, 4 Strafrunden in der Nebelstaffel laufen. Also als ich Johannes Kühn als Schlussläufer gesehen habe, der ja für den erkrankten Arndt Peiffer eingesprungen ist, dann hätte ich fast noch meinen Tipp beim Biathlon-Tippspiel verändert, weil mir klar war, die können nicht in die Top 3 laufen. Und das hat sich dann leider auch bestätigt. Ne? Man muss auch sehen, Roman Rees oder Philipp Navrat, das sind quasi nur Vizen, haben sehr wenige Weltcup-Starts nur, haben jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber dass sie Platz 4 sind, kann man ja tatsächlich eher noch als Erfolg sehen, weil sie läuferisch dann doch überzeugt haben. Aber am Schießstand war eben leider dann doch nicht mehr zu erwarten. Und gerade Johannes Kühn hinten raus ist leider dafür bekannt, dass er stehend so eine absolute schwarze Quote hat.
Ja, genau. Also deswegen hat leider nicht so ganz funktioniert für die deutsche Mannschaft. Trotzdem denke ich, Platz 4 kann man, glaube ich, so ganz mit in Ordnung sein, wenn man sich gerade die Zeitstände abguckt. Das ist wirklich sehr, sehr groß gewesen. Schon die Schweden auf 13 sind nicht ins Ziel gekommen, weil sie überrundet worden sind. Das hatte auch zum Beispiel Michael Rösch ereignet, der als letzter gestartet ist bei den Belgiern, ein bisschen überraschend und dann auch in der letzten Runde überrundet wurde, sodass er dann nicht zu Ende laufen konnte, sondern dann ein bisschen dann sich abgeklatscht hat, noch mit ein paar Leuten gesprochen hat, bevor dann auch dann im Stand eingetroffen ist. Ansonsten, es waren wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen und dann wollen wir jetzt auch, dass du das die hat das Thema abschließen, weil wir haben noch ein anderes Thema, was wir kommen wollen.
Ich will ganz kurz noch einhaken, weil es tatsächlich fast ein bisschen lustig, traurig, tragisch oder wie auch immer ist, dass die Staffel ist ja vorverlegt worden und Michael Rösch hatte eigentlich seinen Flug so geplant, dass er am Samstag an der Staffel läuft, ist dann umgebucht worden, musste er starten, hat sein ganzes Material gar nicht mitbekommen, musste quasi sich in Kenmore irgendwie das ganze Material, die Skier, das Gewehr, alles zusammenleihen. Und dann ist er als Schlussläufer rangegangen und hat es nicht mal bis zum ersten Schießen geschafft, weil ihn Johannes Tinius Bö überholt hat. Und das war natürlich für 10 Minuten so ein bisschen Training, ein bisschen Laufen, war das natürlich die ganzen Kosten und die ganze Aufregung, die da war, tatsächlich ein bisschen verschenkt. Da hätte man Michael Rösch vielleicht tatsächlich als Startläufer starten lassen sollen.
Ja, also das mit der Geschichte, dann ist es auf jeden Fall wirklich geschenkt gewesen. Und das wollen wir jetzt auch so ein bisschen jetzt das Thema abschließen, denn wir wollen jetzt zum Thema kommen, was auch am Wochenende bei der Ski-WM stattgefunden ist. Ihr wisst ja, wir machen dort täglich unsere Dailies zu dem Ski-WM, solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerade natürlich heute zum aktuellen nordischen Superkombination, die ja mit dabei gewesen ist, wo am Ende keinen überraschenden Sieger gab in Alexis Pontoiré, aber eine sehr, sehr gute deutsche Leistung, also unbedingt dort reinhören. Und ja, wir müssen über einen Mann reden, der vorher mit so einem Interview so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Gianfranco Casper, der Präsident der FIS, hat so ein bisschen für Fragezeichen gesorgt, muss man es nennen. Lukas, was hat Kasper gesagt?
Ja, was hat er gesagt? Er hat nichts Geringeres gesagt, dass er mit der FIS eigentlich nur noch in Diktaturen gehen will, mit Großereignissen. Und zwar warum? Denn mit so Großereignissen muss er sich bei Diktaturen nicht unbedingt mit so nervigen Dingen wie Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Ähnlichem herumschlagen. Es geht einfach viel leichter, dort eine große Veranstaltung mit Links durchzuführen, so seine Worte. Man muss auch nicht das Volk befragen dort, deswegen wäre das Ganze viel einfacher. Wo der Sport stattfindet, ist in gewisser Weise sekundär, so seine Worte. Und das eben von einem FIS-Präsident, von einer Führungsperson eines nicht unwesentlichen Sportverband global gesehen. Das sind bedenkliche Worte und es ist wirklich gewissermaßen gefährlich, was er da sagt. Er hat sich ja dann auch sogar wirklich dagegen gewehrt, hat gemeint, da wurde er falsch verstanden. Er ist ein Mensch, der seine Interviews nicht im Allgemeinen zur Freigabe noch einmal durchliest und dann extra freigibt. Er hat das in diesem Fall auch nicht getan. Da geht es um ein Interview in einer Schweizer Tageszeitung und nachdem er gesagt hat, ja, vielleicht haben sie mich einfach falsch verstanden, hat diese Schweizer Zeitung reagiert und hat die Tonaufnahmen online gestellt, wo natürlich dann rausgekommen ist, dass er es eben sehr wohl genauso gesagt hat. Also mehr als bedenklich diese Aussagen von Gianfranco Casper.
Ja, genau. Sehr, sehr bedenklich, die ganze Situation. Und Dirk, das war ja bei den Kollegen von dir auch bei der Sportschau, wo er eigentlich nochmal alles, was er bis dahin gesagt hat, richtig stellen wollte. Gerade auch die zweite Anschuldigung, wo er gesagt hat, dass diese Klimaerwärmung und so weiter, das ist ja eigentlich kein Beweis gibt, weil es momentan noch sehr, sehr viel Schnee gibt. Also da hat er sich wirklich sehr, sehr unglücklich ausgedrückt, beziehungsweise hat ein Fass aufgemacht, was er eigentlich gar nicht brauchte.
Ja, ich bin bei der Person Gianfranco Casper bin ich tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass es Menschen gibt, auch gerade in hohen Positionen, die man eher so ein bisschen vor sich selber schützen muss. Denn er hat zwar versucht, bei uns im Interview das gerade zu rücken, hat dann auch gesagt, wer mich kennt, der ich bin immer mal ein bisschen ironisch, ne, so, und ich bin gar nicht so richtig verstanden worden. Aber gerade die Geschichte zum Klimawandel hat er gesagt, naja, es gibt keine wirkliche, es gibt vielleicht eine Phase der Wärmung, aber einen wirklichen Klimawandel gibt es nicht. Damit stellt er sich auf die Seite von Donald Trump, ne, das natürlich auch, der das auch ablehnt und damit auch quasi gegen irgendwie 99% der Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten. Man muss natürlich zur Person Gianfranco Casper sagen, dass er immer mal auch ein Interview, ich habe auch schon Interviews mit ihm geführt, dass er immer mal so ein bisschen was Ironisches hat, was vielleicht jetzt nicht so ganz immer zu verstehen ist, aber er schafft es dann nicht, wenn er tatsächlich ironisch ist, das dann quasi einzufangen und dann klarzustellen. Zum Schweizer Tagesanzeiger fand ich sehr clever, die Aktion, das dann quasi als Audios zur Verfügung zu stellen und zu sagen, na, er hat es doch aber tatsächlich gesagt. Und ich habe mir die auch angehört. Ich habe keine Ironie in seiner Stimme gehört, als es um diese Diktaturen ging. Natürlich hat er gesagt, da ist es leichter. Und aus Sportmarketing-Sicht würde er gerne lieber nur in Diktaturen, weil es dort alles leichter durchzubringen ist. Man könnte die Kollegen vom Schweizer Tagesanzeiger noch dafür kritisieren, dass sie nicht die Audioaufnahmen komplett zur Verfügung gestellt haben, sondern dass sie tatsächlich auch nur Auszüge zur Verfügung gestellt haben, natürlich zu den betreffenden Fragen, aber jetzt nicht sowas wie das halbstündige oder das ganzstündige Interview. Das befreit Gianfranco Casper aber natürlich nicht von seinen Aussagen und von dem, ich nenne es jetzt mal sehr flapsig, von dem geistigen Dünnpfiff, den er zum Beispiel zum Klimawandel gesagt hat. Wir erinnern uns, Gianfranco Casper ist auch jemand, der sagte, dass es Frauen vielleicht vor 10, 15 Jahren, dass Frauen nicht Skispringen sollten, weil wenn sie aufkommen, dass ihnen dann die Gebärmutter rausfliegt, ne? Deswegen sollten Frauen nie Skispringen, musste dann auch revidieren. Und es ist nicht lange her, da hat er in dem russischen Dopingskandal die Sportler, die russischen Sportler, die gesperrt wurden, verglichen mit Opfern der Nazi-Diktatur, die ja auch für unschuldige Zwecke eingesperrt und verfolgt worden wären. Also Gianfranco Casper, 75 Jahre, ist tatsächlich an einem Punkt, wo man sagen muss, der hat quasi an der Spitze so eines bedeutenden Skiverbandes, so eines bedeutenden Verbandes nichts zu suchen. Genau.
Ja, ich denke, das ist wirklich nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Da gibt es wirklich die Artikel, die da auch zusammengefasst wurde von Sportschau und auch den Artikel von der Tagesblick der Schweizer Zeitung, die wirklich alles mal online gestellt haben. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ihr euch noch mit weiter zu dem Thema befassen wolltet. Solltet ihr natürlich auch weiter mit uns befassen, denn wir sind natürlich auch nächste Woche wieder hier am Start. Folgen Sie auch gerne bei iTunes-Rezension, auch gerne 5-Sterne-Rezension natürlich am besten, aber auch gerne über Feedback, was sollen wir machen, woran können wir noch arbeiten. Natürlich aber auch gerne solltet ihr uns folgen auf Twitter und Facebook unter dem Handle @kaltschneuzig. Dann gibt es nächste Woche wieder mehr hier bei uns bei kaltschneuzig, irgendwie der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.